NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. März 1988. Der Todestag des Schlagertexters Bruno Balz.
Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück.
Es soll eine rauschende Party werden. Vor Beginn der Dreharbeiten für den Film »Die große Liebe« hat Bruno Balz die Kollegen eingeladen. Das Fest findet in seiner eleganten Wohnung in Berlin-Wilmersdorf statt. Unter den Gästen ist auch ein auffallend hübscher junger Mann, der ihm vertraulich zuzwinkert. Der Gastgeber kennt den blonden Schönling zwar nicht, lässt sich aber zu vorgerückter Stunde von ihm ins Schlafzimmer locken.
Und der junge Mann hatte sich zugedeckt und hatte quasi nur ein Unterhemd an. Drunter war er in Wirklichkeit noch völlig angezogen. Und als Bruno nur sich näherte, gingen die Türen auf und die Gestapo stand da.
Sie hatten ihm eine Falle gestellt. Die geheime Staatspolizei weiß, auf welche Männer der schwule Autor steht. So wurde ein Lockvogel auf die Party geschickt, um Bruno Balz zur Strecke zu bringen.
Bruno ist aus dem Fest rausgezerrt worden, ganz bewusst in Unterhose und Socken, also eine Demütigung ohnegleichen, und wurde sofort in eine Zelle dann eingesperrt und man wollte ihn nicht mehr leben lassen.
Nach tagelanger Folter im berüchtigten Gestapo-Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Straße droht Balz der Abtransport ins Konzentrationslager. Eigentlich gibt es keine Hoffnung mehr.
Er hat noch seinen Rechtsanwalt sprechen können, sein Testament ist durchgegeben worden und sagte noch, ich weiß, es wird noch mal ein Wunder geschehen. Sozusagen als Selbsttrost, das hat sogar der Anwalt mit notiert.
Wer genau sich in dieser Situation für ihn eingesetzt hat, ist unklar. War es seine Freundin Sarah Leander, der Komponist Michael Jari, der mit Bruno Balz seine größten Erfolge feiern konnte? Oder die Uferchefs, die erkannten, dass der geplante Großfilm ohne seine Texte weniger zünden würde? Fest steht, dass Balz einer Deportation im letzten Moment entkommen kann.
Bruno wurde über Nacht freigelassen mit einem Arzt und er wurde mit Drogen, die ihn aufputschten, ins Uferstudio geholt.
Der Autor schreibt um sein Leben. In kürzester Zeit entstehen jene zwiespältigen Mutmachlieder, die zu den größten Hits der NS-Zeit werden sollen. Davon geht die Welt nicht unter und
ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr.
Heute ist der Name Bruno Balz so gut wie vergessen. Doch seine Evergreens und Gassenhauer kennt fast jeder. Mehr als 1000 Schlagertexte hat er geschrieben. Von »Kann denn Liebe Sünde sein« über »Wir wollen niemals auseinandergehen« bis zu »Heintjes Mama«. Viele seiner Textzeilen wurden zu geflügelten Worten.
Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Kein Angst, Rosmarie.
Bruno war ein ganz winzig kleiner Mann. Sehr bescheiden.
Der Maler und Schauspieler Jürgen Dräger.
Die Größe war sein unglaubliches Talent. Das Talent, die deutsche Sprache poetisch umzusetzen. Und das heißt, Lieder zu schreiben, die nicht nur oberflächlich mal vorbeirutschen, sondern er erzählte in all seinen Liedern eine Geschichte.
Dräger war lange Jahre der Lebensgefährte von Bruno Balz und wurde sein Nachlassverwalter, als der Textdichter heute vor 30 Jahren starb. Ihre erste Begegnung fand 1960 statt. Balz hatte in diesem Jahr ein Bild des jungen Malers gekauft. In einer riesigen Altbauwohnung mit Blick auf die Museumsinsel lebt Dräger noch immer zwischen den Möbeln, die ihm der Freund hinterlassen hat.
Die Sessel sind bezogen mit einem ganz wertvollen Stoff aus den 30er Jahren.
Als der damals 20-Jährige sein Geld abholen wollte, traf er in der Wohnung auf die versammelte Uferprominenz.
Das war Heinz Rühmann, Ilse Werner. Hier saß am Ende Sarah Leander im Gegenlicht, damit sie nicht von der Sonne so kontrollierbar ist.
In einem prächtigen alten Schrank stehen die Alben mit den Notenblättern, die in den 20er und 30er Jahren mit aufwendig gestalteten Titeln herauskamen.
ein ganz wunderbares Cover. Liebling, in deinen Armen möchte ich träumen. Das ist die Lou aus der Roten Laterne. Bubi, lass uns Freunde sein. Schwuler geht's nicht.
Bruno Balz wird 1902 im Berliner Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg geboren und wächst in einem Hinterhof auf. Mit 15 beginnt er eine Küferlehre in einer Weingroßhandlung, wo er auch nach Abschluss der Ausbildung weiterarbeitet. Aber eigentlich will er immer nur schreiben.
Texte geschrieben habe ich schon als ganz junger Bursche. Ich habe auch ernste Sachen in Prosa geschrieben. Und als Kind habe ich immer geglaubt, ich könnte mal was für die Gartenlaube schreiben. Ja, das ist so komische Gedanken hat man. Aber die war dann schon inzwischen längst eingegangen.
In den liberalen 20er Jahren hat Bruno Balz früh sein Coming-out. Der 17-Jährige lässt sich nackt als Hirtenjunge fotografieren, schreibt für Schwulenmagazine und wird ein Geliebter des bekannten Sexualforschers Magnus Hirschfeld.
Magnus Hirschfeld hatte ja eine große Gemeinde quasi um sich. Da gab es die Hauptpersonen, die auch immer da waren und diskutierten. Diese Namen waren auch in seinem Hauptadressbuch von Magnus Hirschfeld. So brauchte dann später die Nazis nur aufmachen und die Namen lesen. Und Bruno Balz stand ganz vorne. Das ist er. Dies ist der erste deutsche Tonfilm gewesen.
Balz ist 27, als er den Text für den Titelsong des ersten komplett in Deutschland produzierten Tonfilms schreibt.
Natürlich war der erste deutsche Tonfilm ein Knüller, sodass die nächsten Arbeiten sofort kamen.
Der talentierte junge Mann sichert sich schnell einen Platz unter den Top-Autoren des deutschen Films. Und obwohl ihn die Nationalsozialisten schon früh auf ihrer berüchtigten Rosa Liste führen, macht er auch nach 33 weiter Karriere. So schreibt er die Songtexte für die Geschlechtertauschkomödie Victor und Victoria, die zum Kassenschlager wird.
An einem Tag im Frühling klopft das Glück an deine Tür und die Welt erstrahlt im goldenen Schein.
1936, kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Berlin, gerät Bruno Balz in eine Razzia und wird zum ersten Mal verhaftet.
Sie wollten keinen Schwulen mehr. Wir hassten Schwule. Und hinzu kamen genügend Leute, die nicht zum Erfolg kamen und zur Nazi-Regierung eigentlich gehörten. Die haben doch gesagt, die schwule Sau, die soll endlich aufhören mit diesem Quatsch. Jetzt will ich mal ran.
Doch kein anderer hat so ein Gespür fürs Populäre wie er. Zähneknirschend lassen ihn die Nazis wieder frei. Unter einer ganzen Reihe von Bedingungen.
Sein Name wurde nicht mehr genannt. Er wurde nicht mehr fotografiert, alle Fotos wurden vernichtet, er wurde eine unsichtbare Person.
Außerdem wird Balz gezwungen, eine Scheinehe einzugehen. Die Frau, die man für ihn aussucht, Selma, ist eine entfernte Cousine und stammt aus einem kleinen Dorf in Pommern.
Dieses Landmädchen hatte nur gearbeitet auf dem Bauernhof, war aber der Partei angeschlossen und sie bekam die Aufgabe, Spionage zu treiben.
In die NSDAP, wie ebenfalls gefordert, tritt Balz allerdings nie ein. Trotz der Repressalien schreibt er einen Hit nach dem anderen. Nicht alles ist gelungen, doch in seinen besten Texten trifft er sehr genau den Nerv der Zeitgenossen. Vor allem in den Sehnsuchtsliedern für die Schwedin Zara Leander, die ab 1936 zur Diva des Dritten Reichs aufgebaut wird.
Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und blüht. Er weiß, für wen.
Er bedient aber nicht nur das wehmütige Pathos der Leander. Für Heinz Rühmann schreibt Balz hinreißend witzige Lieder, die dessen Typus des komischen kleinen Mannes erst prägen.
Ich brech die Herzen der stolzesten Frau, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin.
Trotz der Gefahr, in der Balz während des Dritten Reiches immer schwebt, kann er der Versuchung nicht widerstehen, seine Texte doppeldeutig anzulegen.
Wenn man wegen der Homosexualität im Knast kommt, gequält wird, dann entlassen wird und dann draußen einen Text schreibt, kann denn Liebe Sünde sein? Wie raffiniert, kann denn Liebe Sünde sein?
Geradezu subversiv ist der Schlager Waldemar, in dem Balz zunächst das Nazi-Ideal des nordischen Arias beschwört, um dann einen ganz anderen Liebhaber auftreten zu lassen.
Er heißt Waldemar und hat schwarzes Haar. Er ist weder stolz noch kühn, aber ich liebe ihn. Er heißt Waldemar und er ist kein Star. Seine Heimat ist Berlin, aber ich liebe ihn.
Auch die Lieder für den Propagandastreifen Die große Liebe, der zum erfolgreichsten Film der NS-Zeit werden soll, hat Balz selbst nie als Durchhalteschlager gesehen.
Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau.
Man konnte es auslegen, wie man wollte, nicht? Man kann sagen, von den Bomben geht die Welt nicht unter für uns oder von den Bösartigkeiten der Nazis.
Vor allem diese Texte sind es, die 1946 vor ein Gericht der Alliierten bringen. Als Hitlers Hitschreiber wird Balz beschuldigt, an der NS-Propaganda beteiligt gewesen zu sein. Die Amerikaner sprechen ihn allerdings frei, nachdem sie von seiner eigenen Verfolgung erfahren haben. Da der Paragraph 175 auch in der Nachkriegszeit gilt, geht das Versteckspiel weiter. So wagt es der Textdichter nie, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, weil Selma damit droht, seine Homosexualität publik zu machen.
Bruno hatte dann extra ein großes Haus bauen lassen in Wimmersdorf am Hohenzollernplatz, damit die endlich wenigstens mal alleine leben kann.
Bruno Balz hat auch in den 60er Jahren noch große Erfolge.
Wir wollen niemals auseinander.
Diesen Hit, den er eigentlich als Comeback für Zara Leander gedacht hat, gibt Michael Jari heimlich an die junge Schauspielerin Heidi Brühl, was zum dauerhaften Zerwürfnis zwischen den Freunden führt. Als sein Produzent Balz einige Jahre später um ein Lied für einen kleinen Jungen bittet, ist der Autor zunächst etwas ratlos. Dann fällt ihm eine Nummer ein, die er 1941 für die deutsche Fassung einer italienischen Filmschnulze geschrieben hat.
Er griff wirklich in den alten Schreibtisch und ganz hinten schon verbröselt ein paar Noten und Text. Und daraus wurde eben Heinche.
Mama, sollst doch nicht um deinen Jungen weinen.
Mama ist 1968 im Jahr der Studentenrevolte die meistverkaufte deutsche Single. Dass der Autor Männer liebt, darf auch jetzt niemand wissen.
Das hat ein Schwuler geschrieben, das wäre ja überhaupt ein Horror gewesen. Hätte man das gewusst, hätten die damaligen Plattenproduzenten den Titel abgelehnt.
Als Bruno Balz am 14. März 1988 im Alter von 85 Jahren stirbt, besteht der Paragraph 175 noch immer. Der Textdichter verfügt im Testament, dass 10 Jahre nicht über sein Leben gesprochen werden darf und ist sicher, dass sich danach ohnehin keiner mehr an ihn erinnert. Zu seinem Freund Jürgen Dräger sagt er:
Wenn ich tot bin, sind auch meine Lieder vergessen. So in diesem Sinn. Das hat er aber nicht mit Bitternis gesagt, sondern einfach als seine Realität. Dass aber seine Lieder zeitlose Lieder werden würden, das hat er sich nicht vorstellen können.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Bruno Balz, der am 14. März 1988 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.